Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Verlorene Seelen kennen die Leser von Friedrich Arni aus seinen über 30 Kriminalromanen. Aber diesmal sind beide Hauptfiguren nicht nur seelisch, sondern auch körperlich komplett aus dem Lot. Bullauge heißt das Buch, in dem es wieder ordentlich düster zugeht, in dem unfassbar viel getrunken wird und das, wie jeder Arni-Roman, doch wieder ein erhellendes und seltsam beglückendes Leseerlebnis für mich war. Ich freue mich, jetzt mit Friedrich Arni in München verbunden zu sein. Hallo Herr Arni, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, Frau Gerg.
Wer Ihre Bücher kennt, der ist eigentlich, wenn man das öffnet, das Buch auf eine gewisse Düsternis und Abgründigkeit gefasst. Eigentlich freue ich mich da jedes Mal auch so drauf, in diese Arni-Welt einzutauchen. Aber diesmal schien es mir noch ein bisschen dunkler zu sein. Wie erleben Sie das denn, wenn Sie an so einem Buch arbeiten?
Ja, also ich glaube, ich gehe von Haus aus davon aus, dass erstmal einer kommen muss, das Licht anzumachen. Das bin dann ich. Aber am Anfang einer Geschichte, eines Romans ist es schon auch, gehe ich erstmal von der Dunkelheit der Figuren aus oder der Hauptfigur. Und hier ist es aber eine interessante Beobachtung, was Sie sagen, weil ich fand ja, als ich anfing, das zu schreiben und dann auch, als es fertig war und ich das wieder und wieder korrigiert habe und gelesen habe, dass der Typ, dieser Kai Oleander, der versehrte Polizist, eigentlich ziemlich komisch ist. Also, dass er in seiner Selbstbehauptungsstrategie doch immer wieder verrutscht. Und also für mich gibt es da auch durchaus einen ziemlich heftige Portion Humor.
Ja, das fand ich auch. Also da ist sogar manchmal fast ein bisschen Slapstick dabei. Und dieser Humor, der, finde ich, der tobt sich auch toll an den Nebenfiguren aus, wie dem Gustav, der mal den Oleander als geschorenen Maulwurf bezeichnet. Wie kommen Sie auf so einen Typ wie diesen Gustav?
Also dieser Nachbar Gustav, das sind Momente beim Schreiben und das ist wirklich auch nach all den Sachen, die ich schon geschrieben und veröffentlicht habe, das sind immer wieder magische Momente, weil diese Figur war in keiner Weise geplant von mir. Ich hatte die nicht auf meinem Blog, wo so die wichtigen Figuren stehen und deren Geschichte und Biografie und so weiter. Der Gustav kam einfach um die Ecke, mitten in der Szene, als ich eben wieder diesen Kai Oleander hab sprechen und agieren lassen und sich selbst bespiegeln. Er geht dann ja auf den Balkon oder steht am Fenster und dann ist auf drüben, steht dieser Nachbar auf dem Balkon. Und das sind so Momente beim Schreiben, wo ich inzwischen instinktiv weiß, ich muss dem jetzt sofort folgen, weil da wird irgendwas passieren, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und dann ja, kam dieser Nachbar zustande, der wirklich sehr merkwürdig und seltsam ist und der noch dazu ja auch irgendwann mal ein Krankenhausclown war, also als Krankenhausclown gearbeitet hat. Und das passte einfach dann plötzlich alles zusammen für mich. Und ich habe dann mit großer Energie weitergeschrieben.
Ja, große Figur. Ich hoffe, wir treffen die nochmal in irgendeinem anderen Buch von Ihnen wieder. Das gibt es ja bei Ihnen auch. Aber vielleicht erzählen wir erstmal, was eigentlich ist in Ihrem Buch. Es gibt diesen Polizisten, wir haben schon gesagt, der heißt Kai Oleander. Der ist im Dienst bei einer Demo, offenbar so eine Anti-Corona-Maßnahmen-Demo, mit einer Flasche beworfen worden und hat sein linkes Auge verloren. Und da schleppt er sich so mühsam durch sein dunkel gewordenes Leben und begegnet aber einer Frau, Silvia Glaser. Auch die ist nach einem Unfall aus dem Lot. Sie hat Kontakte zu einer rechten Partei, der NVP. Und ich dachte, so ein Grundthema bei den beiden ist ja eigentlich, dass sie vorher wer anders waren. Also ein Polizist, der keiner mehr ist. Was macht sowas mit einem Menschen?
Naja, das kommt halt drauf an. Also bei ihm ist es so, dass er ja lange Zeit denkt, das ist eigentlich alles in Ordnung. Also das war zwar ein Unfall und es ist auch natürlich ganz, ganz schlimm und traurig, dass er das linke Auge verloren hat und jetzt so eine komische Klappe tragen muss. Im Grunde für sich selber ist er erstmal so im Reinen mit sich und geht so durch die Tage und findet sich eigentlich ziemlich toll und merkt mehr und mehr, dass er sich unglaublich belügt. Und bei ihr ist es eigentlich so, dass sie, nachdem sie da ihren Beruf verloren hat und so weiter, also ihre Existenz immer mehr abgerutscht ist, dass sie sich ja hinbegeben hat in so eine ja rechte Szene mit einem Mann, den sie da kennengelernt hat und der sie so umgarnt und da reinführen will als neue Person, vielleicht auch für die Öffentlichkeit, also in so einer rechten Gruppe, wo geplant ist, dass sie, diese Silvia Glaser, dann sozusagen ein gutes Gesicht nach außen hin macht und so weiter. Und da flüchtet sie sich rein. Also auch eigentlich gegen ihre wirkliche Überzeugung und so. Und sie stellt dann fest, letztendlich, dass das auch ein falscher Weg ist. Und eigentlich treffen sich die beiden in einem Moment, in dem sie begriffen haben, dass es so, was sie gerade machen, nach ihrer Versehrtheit und nach ihren jeweiligen Unfällen, dass das so nicht weitergehen kann. Und das ist so ein Funken, der da überspringt von einem zum anderen und wieder zurück, der dann ein ziemliches inneres Feuer auslöst bei beiden.
Ja, und die sind ja auch eigentlich ziemlich ambivalent erstmal in ihrem Verhältnis. Er glaubt ja sogar, dass sie die Täterin gewesen sein könnte, die quasi schuld dran ist, dass er sein Auge verloren hat. Wie das aufgelöst wird, verraten wir jetzt mal nicht. Aber so eine Ambivalenz und Unklarheit, macht es das für Sie als Schriftsteller erst reizvoll, das quasi so literarisch zu erforschen? Was ist da eigentlich los zwischen den beiden?
Ja, klar. Also das war ja von Anfang an, also als ich schon einen Entwurf geschrieben habe und mir überlegt habe, wer trifft da überhaupt auf wen und was ist der Hintergrund? Klar, das hat mich am meisten interessiert, welche Verwirrung die sich befinden und wie könnte möglicherweise diese seelische, aber auch mentale Verwirrung aufgelöst werden.
Also und das nimmt ja auch viel Raum ein. Also am Anfang ist das eigentlich fast wie so ein Tableau, dachte ich. Die nehmen sich unheimlich viel Zeit dafür, in dieses Innenleben der Figuren so einzutauchen. Und dann verschiebt sich immer nur minimal was. Und ganz, ganz langsam entwickelt sich sowas wie ein Plot daraus. Das ist ja sonst eigentlich der Herzstrang des klassischen Krimis. Wie entsteht bei Ihnen so diese Geschichte?
Naja, also das ist ja unterschiedlich bei den Sachen, die ich mache, aber es gibt immer eine äußere Betrachtung ganz am Anfang und so eine irgendwie immer geartete innere Beschäftigung mit dem Thema, mit den Figuren. Und da war es klar für mich, dass diese Geschichte wird nicht allzu lang werden. Also es wird eine überschaubare Strecke haben, das sind jetzt gedruckt 270 Seiten oder so. Und da wusste ich, da muss ich aufpassen, da muss ich mir einteilen, was und wie ich da erzähle. Und der Roman hat ja zwei Teile, also der erste Teil ist tatsächlich sehr viel Innenleben, Innenwelten der beiden Hauptfiguren und der zweite Teil ist eigentlich mehr so ein Action-Teil, also ein Teil, in dem die Handlung sich zuspitzt und das hatte ich von Anfang an so im Blick und mir auch vorgenommen. Was ich nicht wusste, ist der Schluss. Ich habe mir gedacht, den lasse ich jetzt mal offen bei der Planung.
Das heißt, Sie werden dann auch selbst noch überrascht. Ja, schön. Es geht ja auch um Rechte, haben wir schon gesagt, eine neue Partei, Rechtsradikale, die einen Anschlag planen und dann aber auch um ganz normale Menschen wie diese Silvia Glaser, die da anfangs anknüpft oder den Wirt in einer Kneipe, der mit diesen Leuten sympathisiert. Dieses Thema der Rechten begleitet Sie ja schon lang, aber ist das für Sie auch noch mal dringlicher geworden, bedrohlicher, wie die Rechte die Gesellschaft infiltriert?
Ja klar, das ist ja wird ja für uns alle bedrohlicher. Es ist ja schon merkwürdig, wie sich auch so in sozusagen am Rand der Mitte einer Gesellschaft sich da Positionen festigen, die wirklich also antidemokratisch, rassistisch, inhuman sind. Und da muss man, also da weiß ich nicht, das fließt wahrscheinlich automatisch dann in die Arbeit von Künstlern mit ein, ja, sei es jetzt in der Musik oder eben auch jetzt in Buchform oder am Theater, dass diese Tendenzen sind da und wenn man anfängt zu schreiben, begleiten die einen und dann muss man eben entscheiden, wie stark man sie zulässt im jeweiligen Werk.
Und Sie haben ja auch diesmal da nochmal einen Fokus auf die Polizeiarbeit gelegt. Da geht es auch viel drum. Da gibt es die Guten, die wirklich helfen und dann aber auch diejenigen, die Verbindungen in die rechte Szene haben, richtige Staatsfeinde. Gab es da irgendwas, was Sie dazu inspiriert hat, sich nochmal auf diese Weise auch mit der Polizei zu beschäftigen?
Naja, durch meinen Job als Kriminalschriftsteller mache ich das ja seit vielen Jahren. Und diesmal war es halt so, dass das auch durch Berichte, die ja entstanden sind, ja, also wenn man jetzt an hessische Polizisten denkt, aber auch an andere Strukturen, wo sich plötzlich rausstellt, mit welchem Zynismus manche Polizisten oder manche Inspektionen da auch ihre Macht missbrauchen, um ja die rechte Seite zu stärken. Und das hat mich hier auch interessiert und auch die Hierarchien innerhalb der Polizei. Also die Hauptfigur ist ein Streifenpolizist und er glaubt zu erkennen, dass da ein Anschlag geplant ist und versucht dann über die Kollegen im gehobenen Dienst, also beim Landeskriminalamt und so weiter, Hilfe zu finden, was ihm verwehrt wird, ja, weil er nur ein kleines Würstel ist.
Aber selbst bei so ernsten und schweren Themen, die auch wirklich dringlich sind, ist dann eben, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, auch immer ein bisschen Humor und Spaß noch dabei. Zum Beispiel dachte ich, ob sie auch Spaß dabei hatten, die Rechten alle mit so Tiernamen als Decknamen zu versehen. Die heißen Kranich, Möwe, treffen sich in der Gaststätte, die Pfauenauge heißt.
Ja. Ja, ich meine, ich muss ja, gewisse Freude muss ja übrig bleiben. Also nein, das ist schon auch, da ist natürlich auch Ironie dabei. Das ist ja unvermeidlich, ja, und macht das Ganze auch, wirft auf diese scheinbare totale Dunkelheit ja dann doch an das Licht der Ironie und
Und sind Sie dann eigentlich selbst erleichtert wenn Sie so viel Zeit mit so verschatteten Wesen und bedrückenden Themen verbracht haben, wird es dann auch wieder heller, wenn das Buch fertig ist?
Ja, also es ist ja nicht, es ist ja, ein Schreibprozess ist ja auch eine Erhellung, also für mich jedenfalls.
Für den Leser auch.
Ja, das ist ja toll, wenn das funktioniert, das ist wunderbar. Also wie ich am Anfang gesagt habe, also am Anfang ist es komplett dunkel und dann soll es eigentlich heller werden und das habe ich halt hier auch versucht. Also natürlich bin ich dann schon auch erleichtert, wenn ich es zu Ende gebracht habe, sodass ich erstmal mit zufrieden bin, klar, ja.
Friedrich Arni, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Alles Gute und viele Grüße nach München.
Vielen Dank.
Und der neue Roman von Friedrich Arni ist unter dem Titel Bullauge beim Suhrkamp Verlag erschienen.